Heute ist Sonntag, der 4. Februar 2018. Willkommen zur 12. Folge der Foreign Times. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. Vielen Dank für eure Geduld. Ich hatte es ja bei den Mikroökonomen schon ein wenig angekündigt. Ich hatte einfach 3 Zusagen für einen Podcast, allerdings alle im Februar. Hier sind wir, die erste Sendung ist da. Und wir werden uns heute mit Stefan Apfel unterhalten. Stefan Apfel ist Chefredakteur und Mitbesitzer des Datums. Das Datum ist ein Monatsmagazin aus Österreich, das 10-mal im Jahr erscheint und bei mir einen sehr großen Sympathiebonus hat, weil es sehr interessante und gut aufbereitete Reportagen veröffentlicht. Ja, wir haben uns heute über Österreich unterhalten. Mich interessiert das Ganze vor allen Dingen deswegen, weil ich festgestellt habe, dass mit Sebastian Kurz nicht nur ein sehr junger Kanzler die Republik jetzt anführt, sondern auch jemand, der, ja, nicht unbedingt für eine klare Aussage in Bezug auf seine Meinung steht. Das heißt, es ist vielleicht ganz interessant rauszufinden, was er denn tun könnte oder eben auch nicht, denn gleichzeitig regiert er jetzt mit einer Partei, die aus Deutschland heraus betrachtet der AfD ähnelt, die stark von Burschenschaften durchsetzt ist. Und wir wollen uns das Ganze mal an dieser Stelle erklären lassen. Ich möchte mich auch bei Stefan Apfel hier nochmal bedanken. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, ihr werdet einiges erfahren. Und mein Dank gilt ebenfalls an Eva Konzett, die den Kontakt hergestellt hat. So, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr da euren Spaß dran habt, vor allen Dingen, wenn ihr sehr viel erfahrt, was ihr vorher noch nicht wusstet, dann überlegt mal, ob ihr auf unsere Internetseite www.foreigntimes.de geht. Dort könnt ihr nicht nur diskutieren, sondern auch mitmachen in Form von Spenden, denn das Ganze braucht etwas Geld. Oh, ansonsten auch sehr gern gesehen von uns sind die iTunes-Bewertungen. Die helfen uns in irgendeiner Form, von der wir natürlich immer nicht wissen, welche das ist. Aber es hilft. Vielen Dank dafür. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, Herr Apfel, dann begrüße ich Sie erstmal recht herzlich hier bei der Foreign Times. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Einen schönen guten Tag aus Wien. Hallo.
Guten Tag. So, wir haben heute das schöne Thema Österreich. Ich muss gestehen, ich hatte Österreich lange nicht auf dem Schirm, die Arroganz des geografisch größeren Nachbarn, habe aber in den letzten Monaten ganz fasziniert verfolgt, wie das in Österreich so verlaufen ist und habe mir dann gedacht, da müssten wir auch hier bei der Foreign Times mal was machen, damit wir einfach mal verstehen, was da los ist. Sie haben sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, mir da weiterzuhelfen. Und am Anfang vielleicht mal so eine ganz blöde Frage, Herr Apfel. Also in Deutschland haben wir einen Bundestag, dann haben wir eine Kanzlerin, dann haben wir eine Regierung, die die Geschäfte verwaltet. Wenn ich jetzt so auf Österreich gucke, ist das ungefähr ähnlich? Kann ich mir das genauso vorstellen oder ist das bei Ihnen ein bisschen anders?
Grosso modo ist es ähnlich. Auch in Österreich gibt es sozusagen einen Kanzler, eine Kanzlerin, eine Bundesregierung. Der Bundestag heißt bei uns Nationalrat, beziehungsweise es ist ein Zweikammernsystem. Es gibt einen Nationalrat und einen Bundesrat. Der Nationalrat, der geht aus den Wahlen hervor, der hat bei uns anders als in Deutschland 183 Abgeordnete, die eine fixe Anzahl. Der Bundesrat wird beschickt aus den Ländern. Wir haben eine föderale Struktur in Österreich. Wir haben 9 Bundesländer. Was vielleicht ein Unterschied ist, formal juristisch, der Kanzler, die Kanzlerin in Österreich, beziehungsweise wir hatten noch nie eine Kanzlerin, der Kanzler in diesem Fall, aktuell Sebastian Kurz von der ÖVP, ist sozusagen primus inter pares und hat formal juristisch kein Weisungsrecht gegenüber den anderen Ministern. Wir haben auch einen Präsidenten und auch hier ist es ähnlich wie im deutschen System. Der nimmt eher repräsentative Aufgaben wahr und hat eher die Funktion einer moralischen öffentlichen Autorität.
Das klingt doch sehr vertraut. Ja. Dann brauchen wir nicht groß umdenken. Was so die Parteien betrifft, habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, es gibt die SPÖ, das ist die Sozialdemokratische Partei Österreichs, mit sage und schreibe 180.000 Mitgliedern. Ist diese Partei vergleichbar mit der SPD, könnte man das sagen?
Die ist vergleichbar. Ich würde sagen, bei beiden handelt es sich um sozialdemokratische Parteien mittelwesteuropäischen Zuschnitts. Und generell kann man wohl sagen, dass internationale Phänomene, Beispiel die Schrumpfung der Großparteien, die Schrumpfung der Mitgliederzahlen, ein Rechtsruck der Themenhegemonialität, ebenso wie ein stärker werden des des nationalen Bewusstseins im europäischen Konzert auf Deutschland ebenso zutrifft wie auf Österreich, beziehungsweise wir hier in einem ähnlichen historischen Entwicklungsbogen uns befinden.
Ja, okay, ich will noch kurz die anderen Parteien durchgehen, bevor wir da weitermachen, weil manchmal klingen die Namen recht ähnlich, aber die Parteien machen dann doch was ganz anderes, deswegen frage ich da lieber nochmal nach. Es gibt die ÖVP, die Österreichische Volkspartei mit 600.000 Mitgliedern, ist wohl auch die größte Partei, so wie ich das da überblicke. Habe ich den Eindruck, ist jetzt so am ehesten mit der CDU vergleichbar?
Ja, stimmt. Stimme ich Ihnen zu, das sind die Sozialen, die Konservativen, die in derselben Parteienfamilie europäisch sind wie die CDU. Gleiches gilt für SPÖ, SPD.
Mhm. Okay, und dann aber noch die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, sind mit 60.000 Mitgliedern. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das die FDP Österreichs ist, sondern vielleicht eher so in Richtung AfD geht.
Das kann man kurz gesagt so sagen. Es gibt eine... Also die historische Entwicklung bei der FPÖ ist relevant, um sie zu verstehen. Darauf können wir in der Folge auch gerne eingehen.
Dann zum Schluss vielleicht noch die Grünen. Ich denke mal, das ist dann ähnlich wie bei uns mit knapp 7.000 Mitgliedern, aber doch recht klein, wenn ich das überblicke. Es gibt da noch viele andere Parteien, die habe ich jetzt mal weggelassen, sicherlich auch ohne jemanden beleidigen zu wollen. Aber das schienen mir doch jetzt so die wichtigsten dann zu sein. Was mir ebenfalls aufgefallen ist in Österreich, die Große Koalition, also das, was wir in Deutschland hier so als großen Ausnahmezustand betrachten und als etwas sehr Schlimmes empfinden, das war in Österreich lange Zeit so eine Art Normalzustand. Also das heißt SPÖ und ÖVP in einer Koalition.
Das ist in Österreich der Fall. Das ist in Österreich die Regel. Wir befinden uns in Österreich in der Zweiten Republik und in der Mehrheit der Zeit gab es eine sogenannte große Koalition, ausschließlich unter Führung jeweils der SPÖ. Die ÖVP war hier Juniorpartner. Interessant und vor allem wichtig zu wissen, auch für deutsche Hörerinnen und Hörer, ist der Hintergrund. Wir sprechen von der Sozialpartnerschaft, vom Proporzsystem. Das geht darauf zurück, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg es ein Verständnis des nie wieder gab, und das traf nicht nur zu auf den Holocaust, das traf nicht nur zu auf Antisemitismus und Autoritarismus, sondern auch darauf, dass es nie wieder zu einer Feindschaft, wenn man so will, zwischen SPÖ und ÖVP kommt. Österreich sich für den Anschluss entschieden hat, beziehungsweise Hitlertruppen in Österreich empfangen wurden, gab es einen Bürgerkrieg in den 30er Jahren zwischen den Vorgängern von SPÖ und ÖVP. Und nach 1945 gab es sozusagen das klare Übereinkommen, dass es um ein Miteinander gehen wird beim Wiederaufbau des Landes, und auch nach dem Wiederaufbau ist das geblieben. Wir sehen das in den Proporzstrukturen, sei es der Kammern, der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer. Und Sozialpartnerschaft bedeutet, das ist quasi Realverfassung, dass es vor großen Reformvorhaben, vor großen politischen Schritten stets ein Übereinkommen erzielt wurde zwischen SPÖ-Vertretern, zwischen ÖVP-Vertretern, wie man das gemeinsam macht. So etwas wie einen Generalstreik in Österreich kennen wir nicht, da sich die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerverbände immer geeinigt haben. Dieses System erodiert seit 20 Jahren, was auch mit dem Aufstieg direkt der SPÖ, der Freiheitlichen Partei, zu tun hat.
Das ist ja ganz interessant, weil diese FPÖ, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so ein bisschen AfD, in Richtung AfD geht. Das heißt auch, heute nennen wir das dann Populismus, hätte man früher vielleicht auch noch anders genannt. Das heißt, die FPÖ als populistische Partei bricht quasi die beiden Großen, die sich dann mal geeinigt hatten, irgendwie finden wir dann zusammen und machen das gemeinsam, versucht also durch Emotionalisierung dieses hergekommene System komplett aufzubrechen. Ist das erfolgreich?
Es ist vor allem in seinen Ansagen und in seinen Forderungen erfolgreich und hat maßgeblich zum Aufstieg der FPÖ in den vergangenen 20, 25 Jahren beigetragen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Vorgängerpartei der FPÖ VDU war, der Verein der Unabhängigen. Das war ein Sammelbecken von ehemaligen NSD-Mitgliedern, von ehemaligen Nazis. Der ist die FPÖ hervorgegangen. Es gab in den 70er, vor allem in den 80er Jahren, den Versuch seitens eines liberalen Flügels mit dem Vorbild FDP, es zu einer liberalen Bewegung zu machen. Dann kam, ist jetzt sehr kurz gesprochen, Jörg Haider, der 1986 die Partei übernommen hat und nach kurzem diesen liberalen Versuch für beendet erklärt hat. Er war einer der ersten sehr erfolgreiche Rechtspopulisten in Europa, hat dann die FPÖ ab 2000 auch in die Regierung geführt und sein Rezept basierte auf zweierlei. Einerseits eine Anti-Ausländer-Stimmung zu populisieren und andererseits gegen dieses Proportsystem, gegen die Sozialpartnerschaft anzutreten. Ich bin 1982 geboren. In meiner Kindheit war es Realität, dass an dem Ort, wo ich herkomme, gab es zwei Tennisplätze. Der eine war ein roter Tennisplatz, der andere war ein schwarzer Tennisplatz. Es war im Schulsystem, es war im Beamtensystem gang und gäbe, dass diese beiden Parteien den Staat von oben bis unten aufgeteilt hatten nach Parteibüchern. Und dieses System, das einerseits eine Kompromisskultur und eine Stabilität hervorgebracht hat, hat aber auch einen offenen Diskurs erstickt und auch Karrieremöglichkeiten staatsnahe außerhalb dieser Parteibuchwirtschaft verunmöglicht. Dieses Gefühl, dieses Wissen war da in der Bevölkerung, entweder man spielt damit oder man darf nicht mitspielen. Und das hat die FPÖ sehr geschickt bis heute genutzt.
Also das heißt, also wir haben in Österreich die Zuspitzung, die man bei uns jahrelang in Deutschland immer gefordert hatte.
Ja.
Zumindest unter der Regentschaft Merkels, wo es ja dann hieß, dass wir eine quasi sehr unpolitische Kanzlerin haben und dadurch wieder mehr das Politische in den Vordergrund rücken müsste, was die SPD bei uns in Deutschland ja nicht so ganz leisten möchte momentan, weswegen die Leute dann auch wieder sauer sind. Und das hatte sich in Österreich so verfestigt, dass dann tatsächlich auch von außen mit dem Spruch, die da oben, das auch politisch erfolgreich aufgebrochen werden konnte. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so der Aufstieg der Rechten, den wir ja auch tatsächlich europaweit haben, so ein bisschen auch von den Migrationsproblemen begleitet ist. Was ich in Österreich besonders interessant finde, weil Österreich ja eigentlich ein Staat ist, der von der Außenwelt lebt. Also sehr gut nach Osteuropa verdrahtet, aber auch nach Mitteleuropa und Südeuropa.
Zum einen, aufgebrochen ist dieses sozialpartnerschaftliche System in Österreich noch nicht. Es erodiert langsam und wir sehen wahrscheinlich eine Zunahme der Geschwindigkeit dieses Erosionsprozesses. Erbrochen ist es noch nicht. Es gibt in der österreichischen Politik, in der Historie, ebenso wie heute, einige Paradoxien. Und Sie haben da eine beispielsweise auch angesprochen, wie man mit dem Thema Migration umgeht, wie man mit dem Thema Diversität und Vielfalt umgeht. Österreich war vor 120, vor 130 Jahren ein Vielvölkerstaat, die sogenannte Donaumonarchie, in der es üblich war, dass unterschiedliche Volksgruppen, unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Sprachen diesen Staat bilden. Bis heute ist Österreich eigentlich ein Melting Pot dieser Vergangenheit. Die Paradoxie ist sozusagen, dass wir ein umso stärkeres Bedürfnis nach einem Wir-Gefühl, nach einer Abgrenzung zwischen wir und die anderen sehen, das in der Politik nicht nur von der FPÖ instrumentalisiert wird. Eine weitere Paradoxie ist, ja, wir haben nach wie vor sehr enge Bande mit südost- und osteuropäischen Ländern, vor allem auch wirtschaftlich. Also Österreich ist einer der großen Profiteure gewesen. Die österreichische Wirtschaft der sogenannten EU-Osterweiterung rund um die Jahre 2004 man hat sehr stark davon profitiert. Das ist bei der Bevölkerung so nicht angekommen. Es wurde auch als Argument so nicht aktiv vertreten, was dazu führt, dass es eine EU-Skepsis gibt. Es gibt eine Migrationsskepsis. Und das Ganze ist schon in den 90er Jahren von der FPÖ unter Jörg Haider instrumentalisiert worden. Es gab damals ein sogenanntes Ausländervolksbegehren. Also es gab immer diese Grenze zwischen Sie und wir. Das Ganze hat, wenn man so will, im Jahr 2015 mit der Flüchtlingskrise einen neuen Höhepunkt erreicht, der aber dazu geführt hat, dass viele FPÖ-Positionen und Argumente in einer Leitvariante von den anderen ehemaligen Großparteien, von der ÖVP und SPÖ, übernommen wurden. Und hier vor allem sehr erfolgreich von der ÖVP unter Sebastian Kurz, der die Wahl im vergangenen Jahr, kann man so sagen, eigentlich gewonnen hat mit FPÖ-Annäherungen, mit FPÖ-nahen Positionen, was Gesellschaftspolitik betrifft, Migrationspolitik, aber auch Wirtschaftspolitik.
Wobei man bei Sebastian Kurz da ja tatsächlich auch einen Wechsel feststellen konnte, weil er war ja auch Staatssekretär für Integration. Da hat er ja durchaus, zumindest in der Außendarstellung, tatsächlich auch für Integration, immer leistungsbezogen allerdings, geworben. Das heißt, da gab es tatsächlich einen Umschwenk bei Sebastian Kurz und der ÖVP.
Es gab bei Sebastian Kurz mehrere Schwenke. Ich würde ihn als Chamäleon bezeichnen, zumindest seine politische Figur. Ich verfolge seine Karriere aus der Nähe, seit er Integrationsstaatssekretär wurde. Ich glaube, das war jetzt vor ziemlich genau 7 Jahren. Wir hatten es bis vor 3-4 Jahren zu tun mit einem Politiker, der die Willkommenskultur gut geheißen hat, der Integration ermöglichen wollte und der zu einem Zeitpunkt, als es ihm politisch notwendig erschien, gedreht hat auf einen harten Kurs im Hinblick auf Migration, im Hinblick auf Integration. Es ist unklar nach wie vor oder heute mehr denn je zu sagen, wofür Sebastian Kurz inhaltlich denn eigentlich steht. Man kann politisch und strategisch von ihm lernen. Er ist heute 31 und er hat es geschafft, nicht nur die Partei über einen milden Putsch zu übernehmen, sondern auch von der zweiten auf die erste Position zu führen und die Kanzlerschaft zu übernehmen. Er wird vor allem in ausländischen Medien gerne verglichen mit Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten. Dieser Vergleich hinkt allerdings sehr. Ja, er ist auch jung. Ja, er hat sozusagen seinen Wahlerfolg zu verdanken des Versuchs, die Volkspartei zu einer Bewegung zu machen, sie zu öffnen. Ja, das haben beide gleich. Andererseits ist er kein Outsider. Anders als Macron, Sebastian Kurz trat noch in seiner Schulzeit der jungen ÖVP bei, er ist Teil dieses Establishments, die ÖVP selber ist so lange durchgehend in der Regierung, wie Sebastian Kurz am Leben ist. Und er hat da nebenher die Juristerei studiert, ist aber sozusagen die vergangenen 14, 15 Jahre hat er den Aufstieg innerhalb der Partei gemacht. Er ist sozusagen die Personalisierung des Establishments und die Idee, dass die ÖVP zu einer Bewegung bringt und um die Politik zu erneuern, einen neuen Stil einzuführen, ist bei ihm bisher, gemessen an seinen Taten, mehr Behauptung als faktisch. Und auch anders als Macron, bei dem es sich um einen Mitte-Links-Kandidaten handelt, der wirtschaftsliberale Politik macht, handelt es sich bei Kurz um einen Mitte-Rechts-Kandidaten, der rechte Politik macht, aber auch wirtschaftsliberale. Und ein weiterer Unterschied ist, dass Macron eintritt für ein Mehr an Europa, für ein Mehr an Integration und Sebastian Kurz eintritt für ein weniger an Europa, wenn er auch das, wie so vieles, verklausuliert darbringt.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass am 15. Oktober in Österreich Neuwahlen stattgefunden haben. Vorher regierte die SPÖ und die ÖVP in einer großen Koalition.
Das muss man unbedingt.
Und in diesem Wahlkampf ist dann auch recht schnell klar geworden, das haben Sie ja auch vorhin gesagt, dass dann Sebastian Kurz durchaus bereit ist, Positionen der FPÖ, also der Rechtskonservativen, zu besetzen und diese in einer netten Variante, so kam es mir vor, nach außen zu geben. Und er hat dann nachdem er dann die Wahl gewonnen hat, dann ja auch jetzt eine Koalition mit der FPÖ verhandelt. Das heißt, Österreich hat jetzt eine nationalkonservative Regierung.
Das ist der Fall. Ein zugespitzter Vergleich, um den Hörerinnen, den Hörern in Deutschland klarzumachen, wie die Situation in Österreich aussieht. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als würde in Deutschland die CSU mit der AfD regieren und die Grünen seien bei der Wahl aus dem Parlament gefallen. Mhm. Wir haben seit knapp 50 Tagen eine Regierung aus ÖVP und FPÖ. Für Diagnosen ist es sicherlich noch zu früh, nicht so für eine Anamnese, und die bereitet Sorgen auf mehreren Ebenen. Wir sehen, wie Rechtsextremismus in Österreich verharmlost wird. Wir sehen Kampagnen gegen unabhängige Journalistinnen und Journalisten. Wir sehen, dass die Themenhegemonie, wenn man so will, sich dreht um Asyl, um Sicherheit, um Sozialschmarotzer. Und wir sehen in der Europafrage eine große Unklarheit, wo Österreich sich positionieren wird. Ich könnte auf der Ebene der faktischen Politik keine Aussage treffen, wohin diese Regierung will. Dafür gab es auch in den vergangenen 50 Tagen keine Indizien, wenn man so will. Was wir erleben, ist eine Symbolpolitik, wo man verkündet, man überlegt, 140 fahren zu dürfen auf der Autobahn statt 130, wo man die Familienbeihilfe streichen will für Kinder von EU-Ausländern, die in Österreich arbeiten und wo die Kinder in der Slowakei oder in Tschechien, in Polen oder in Rumänien leben. Wir sehen, dass die Regierung überlegt, Pässe an Südtiroler auszugeben, dass den Asylwerbern Handys und Geld abgenommen werden sollen, dass eine Grenztruppe zum schnellen Eingreifen aufgebaut werden sollen. Aber wir sehen noch nicht, wo das Thema Arbeitsmarkt, Thema Wirtschaftspolitik, Thema Europapolitik, Thema Sozialpolitik, wohin die Reise tatsächlich gehen soll.
Sebastian Kurz gilt ja durchaus als jemand, der eine gewisse Flexibilität in seinen Ansichten hat. Jetzt ist für mich so die Frage bei der ganzen Sache, für Merkel gilt das auch. Bloß Merkel, kann man nach all den Jahren sagen, ist eine knallharte Machtpolitikerin, die das Ganze sehr gut durchdringt, bei der man nie so richtig genau weiß, was sie eigentlich von einem will, und die dann am Ende irgendwie alles zu einem halbwegs erträglichen Ergebnis für alle führt. Mhm. Also politisch kann man da immer noch anderer Meinung sein, aber man kommt so halbwegs damit klar. Jetzt haben wir Sebastian Kurz als Kanzler zusammen mit einer FPÖ in der Regierung. Sie haben schon gesagt, der ist nicht weisungsbefugt. Also vielleicht mal so gefragt, kann man ihm zutrauen, dass er diese doch recht aggressiv oder politisch aggressiv auftretende FPÖ tatsächlich im Griff bekommt? Oder ist da nicht die Gefahr sehr groß, dass die Jungs jetzt so richtig loslegen können und er sagt, ja, ich bin ja nicht weisungsbefugt, ich habe ja damit nichts zu tun?
Zwei klare Antworten, die das Bild aber nicht klarer machen werden. Ein Ja und ein Nein. Ja, es ist ihm zuzutrauen. Warum? So seltsam das klingen mag, und ich sage das wertfrei, was Sebastian Kurz in den vergangenen eineinhalb Jahren politisch gezeigt hat, da kann man strategisch und taktisch nur von ihm lernen. Der Mann kann sein Handwerk, er kann es formell, er kann es inhaltlich. Andererseits, nein, es ist ihm nicht zuzutrauen, vor allem im Hinblick auf die vergangenen 50 Tage. Da macht es doch den Eindruck, dass er überrascht ist und dass die ÖVP davon überrascht ist, was sie sich da sozusagen eingehandelt haben. Die Opposition spricht davon, von der FPÖ, von den Freiheitlichen als Achillesferse dieser Regierung. Und wir haben mehrere Fauxpas, wir das wahrscheinlich verharmlosen. Wir haben mehrere Vorfälle erlebt, die sehr beunruhigend sind. Wir haben da Repräsentanten der Regierungspartei erlebt, die nach Bosnien reisen, in die Republik Srpska und dort teilnehmen an Unabhängigkeitsfeiern. Es entspricht nicht der österreichischen Außenpolitik und ist ein Bruch der Kontinuität. Wir haben einen Innenminister erlebt, der davon spricht, Asylwerber an einem Ort konzentrieren zu wollen. Wir haben den Spitzenkandidaten einer Landespartei erlebt, der hohes Mitglied ist einer Burschenschaft, in der gesungen wird, dass man jetzt auch noch die 7. Million schafft und dass man die alle vergasen soll, und der dann mit jetzt erst recht darauf antwortet und den Wahlkampf zu Ende führt. Annex, er ist gestern von allen politischen Ämtern zurückgetreten, ihm wurde aber vorher die Mauer gemacht von FPÖ-Mitgliedern. Kurzum, die Performance der FPÖ sieht nach diesen 50 Tagen besehen genauso aus, wie die Kritiker das vorausgesagt haben. Und was die ÖVP, vor allem Kanzler Sebastian Kurz, dazu machen, ist schweigen und schauen, wie sich das ausspielt, und nebenher, nehme ich an, ihre Politik vorbereiten. Wir haben einen Kanzler Kurz erlebt, der in den vergangenen Wochen nach Paris zu Herrn Macron, nach Berlin zu Frau Merkel gefahren ist und dort einerseits gesagt hat, es wird eine Kontinuität geben, auch der österreichischen Außenpolitik, der österreichischen Europapolitik, und andererseits messen sie uns an unseren Taten. Das ist eine andere FPÖ, als sie in der Opposition gepoltert ist. Mehr als das, vor allem innenpolitisch, haben wir von Herrn Kurz noch nicht erlebt. Deshalb auch ein Ja, es ist ihm zuzutrauen, diese FPÖ zu bändigen. Und blickt man auf die FPÖ, dann muss man sagen, nein, denn wer kann denn die bändigen?
Ja, also der Hintergrund meiner Frage war auch, dass bei der FPÖ ja scheinbar ein sehr starker Einfluss durch Burschenschaften stattfindet, die wohl, also irgendwie 0,4% der Österreicher sind wohl in Burschenschaften, und diese Burschenschaften sind wiederum in der FPÖ sehr stark vertreten. Teilweise, so nach dem, was ich da gelesen habe, geht das stark ins neofaschistische Milieu rein. Also da muss man ja schon stark schlucken, wenn man das so liest. Und ein wesentlicher Faktor dieser Regierung wird sein, oder vielleicht auch der größte Zeitaufwand, den Kurz betreiben muss, diese Leute irgendwie ja so zu disziplinieren, dass sie ihm zumindest nicht allzu quer schießen. Ne?
Ja, wobei ich nicht sehe, dass er direkt, der Kanzler Kurz, direkt die Möglichkeit hat, diese Leute zu bändigen. Das muss sein Arbeitsauftrag, das wird auch sein Arbeitsauftrag sozusagen sein, an seinen Partner, den Vizekanzler Heinz-Christian Strache, den FPÖ-Chef. Ja, ich glaube 0,4%, wenn überhaupt, oder waren es 0,04% der Österreicher sind Mitglieder bei Burschenschaften. Sieht man sich den Nationalratsclub an, den Parlamentsclub der FPÖ, so ist es dort knapp die Mehrheit der Mitglieder, wenn ich jetzt recht informiert bin. Wir haben vor einer Woche oder vor zwei Wochen gehört von Herrn Strache, dem FPÖ-Chef und Vizekanzler, dass die FPÖ mit Burschenschaften nichts zu tun hat. Das ist faktisch falsch. Die FPÖ rekrutiert sich seit ihrem Bestehen sehr stark aus dem sogenannten kooperierten Umfeld. Nun muss man dazu sagen, eine Burschenschaft ist nicht gleich eine Burschenschaft. Es gibt unzählige, es gibt Dutzende in Österreich, und die reichen von Neigungsgruppe Alkohol, und dann sind wir alle deutschnational, und bis hin zu ja neofaschistischen schlagenden Burschenschaften, die von einem Großdeutschland träumen. Man muss sehen, dass die FPÖ vor allem jene im Kern, die heute die Macht haben, in der Partei aus dem kooperierten Umfeld kommen und von dort unterstützt werden. Jetzt hat man diese sehr schwierige Aufgabe, einerseits sich davon zu distanzieren, was Strache versucht und versucht hat, und andererseits diese aber nicht vor den Kopf zu stoßen, dass sie die eigentliche interne Machtbasis sind. Das kommt dann zu so Das führt zu so seltsamen Momenten wie vergangene Woche. Da gab es den sogenannten Akademikerball. Das ist der Ball der Burschenschaft in Österreich. Der findet jährlich in der Hofburg statt. Das schaut dann so aus, da haben wir ein paar hundert Gäste in der Hofburg. Davor sind ein paar tausend Polizisten und außerhalb sind 10.000 Demonstranten. Das war eine friedliche Demonstration heuer. Und da ist der Heinz-Christian Strache, weil man hat ja diesen Vorfall mit der Burschenschaft Germania, wo gesungen wurde, dass man jetzt 7 Millionen vergasen wird, ist hingetreten, hat bei seiner Eröffnungsrede gesagt, vor einem Saal, wo man wahrscheinlich eine höhere Rate an Antisemiten hat als bei irgendeiner anderen öffentlichen Veranstaltung in Österreich, sagte Strache, Antisemiten sind hier nicht willkommen. Das war sein eigenes Lager. Und jetzt habe ich mit Menschen gesprochen, die dort anwesend waren, sowohl mit Burschenschaftern als auch mit Journalistinnen, vor allem mit Journalisten, weil waren dort wenige beziehungsweise nur als Begleiter, und gesagt, der Beifall war eher gering. Es ist ein schmaler Grat, den die FPÖ hier zu gehen versucht. Wir sehen eine Schattenseite, die diese Regierungsbeteiligung der FPÖ bringt, wenn man so will. Und die bedeutet, dass Menschen mit nationalsozialistischem Gedankengut, die eine Nähe haben zu dieser Partei, und Menschen mit einem sehr nationalistischen Gedankengut an die Macht kommen. Wir sehen jetzt die ersten Umwerbungsaktionen, wir sehen die ersten Wortführer, die auftreten in einer Nonchalance und in einer Selbstverständlichkeit und die Grenze dessen, was in Österreich sozusagen salonfähig ist, extreme Rechte auszuweiten, gedenken. Und da stehen wir erst am Anfang. Und dass diese Salonfähigmachung rechten Gedankengutes in Österreich voranschreitet, das bereitet mir große Sorge. Wir sehen aber auch eine Sonnenseite, wenn man so will, an der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Es ist ein großer Unterschied, ob eine Partei in der Opposition sitzt oder in der Regierung, weil mit der Regierungsverantwortung kommt nicht nur eine politische Verantwortung, sondern es kommt auch eine moralische, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Jetzt muss sich die FPÖ, auch das erleben wir in den vergangenen Tagen, rechtfertigen, für ihre Taten, für ihre Worte und für die Taten und Worte jener, die ihr nahestehen, die in Vorfeldorganisationen arbeiten, die in FPÖ-nahen Medien arbeiten. Diese Bringschuld, diese Verantwortung und dieser Rechtfertigungsdruck, der kann dazu führen, dass die Partei sich eines historischen Ballastes entledigen will. Gar nicht so sehr aus eigenem Antrieb heraus, sondern aus jenem, der eben kommt, wenn man Regierungsverantwortung trägt. Wie sich das ausspielen wird, das werden wir auch in weiteren 50 Tagen noch nicht wissen. Wir werden es in einem Jahr wissen, wir werden es in 2 Jahren wissen. Ich sagte zu Beginn, für eine Diagnose ist es zu früh, für die Anamnese nicht. Und da kann man sagen, und da muss man sagen, die bereitet Sorge.
Sie haben natürlich recht, 0,04% sind es. Ich habe es ja nebenher nochmal nachgeschlagen. Also da gleich die Korrektur. Ich habe aber so das Gefühl, dass die ÖVP und die FPÖ zumindest in einer Sache dann doch eine große Schnittmenge haben, und das ist in einer sehr wirtschaftsliberalen Politik. Ja. Also zum Beispiel soll in Österreich, sicherlich nicht in der Spielart wie in Deutschland, aber in einer ähnlichen Art, Hartz IV eingeführt werden. Oder zumindest wurde das mal diskutiert.
Darüber vermag man derzeit keine Auskünfte zu geben, auch deshalb, weil es unterschiedliche Ansagen gibt seitens von Regierungsmitgliedern. Da tritt eine Sozialministerin auf, die sagt, nein, das wird nicht gemacht. Am Tag danach pfeift der Kanzler sie zurück und sagt, naja, dass wir das nicht machen, das können wir so nicht sagen. Wie wir vorher schon gesprochen haben, es gibt sehr viel Symbolpolitik, es gibt sehr wenig faktische Politik. Was wir wissen, da stimme ich Ihnen zu, wir haben eine wirtschaftsliberale Regierung an der Macht in Österreich, die, wenn man sich ansieht, wer die größten Geldgeber waren, der ÖVP, wenn man sich ansieht, wie die ÖVP aufgestellt ist, hier sind Industrie, Wirtschaft, Beamten und Bauern, die starken Pressure Groups. Wenn man sich ansieht, wie die FPÖ aufgestellt ist, dann sehen wir, dass sie sich als Partei des sogenannten kleinen Mannes gibt und immer für die Auftritt in Wahlkämpfen und Zwischenwahlgängen für sozial schwächer gestellte, dass sie aber de facto eine industriefreundliche und eine wirtschaftsfreundliche Politik macht. Es ist hier zu erwarten, dass in den kommenden Jahren, in der nächsten Legislaturperiode, es einige wirtschaftsliberale Reformen geben wird. Es gibt allerdings noch keine harten Ansagen, es gibt noch keine Fakten auf dem Tisch, wie genau die aussehen sollen.
Zuletzt hat Herr Orban Österreich besucht. Ja. Da sind wir schon wieder mehr beim Thema FPÖ und ÖVP, wo die Schnittmenge wahrscheinlich ist. Ist da eine Annäherung Österreichs an die Visegrad-Staaten zu vermuten oder ist das eher etwas, was dann in Österreich so als Spielart genommen wird, um vielleicht doch das ein oder andere rauszuschlagen in allen Verhandlungen mit der EU?
Wir sehen diese Annäherung auf jeden Fall. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in der Außenpolitik und in der Diplomatie Worte wie Daten wägen und wir sehen uns an, was Sebastian Kurz in den vergangenen Monaten gesagt hat, dann sehen wir de facto eine Annäherung an die Visegrad-Staaten. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass Kanzler Kurz im Ausland sehr oft verglichen wird mit Macron. Dann muss man auch darüber sprechen, dass es Kritiker der Regierung, vor allem die linke Opposition, dass die davor warnt, vor einem Urbanismus in Österreich. Und ebenso wie ich den Macron-Vergleich für falsch halte, halte ich diesen Vergleich zwischen Kurz und Orban für falsch. Wenn man sich sozusagen ansieht, was sind die Pfeiler einer liberalen Demokratie und schauen wir auf den Rechtsstaat, da schauen wir auf die Medien, da schauen wir auf die Zivilgesellschaft, die in Ungarn zweifelsohne allesamt stark unter Druck sind, wo es Einschnitte gibt zum Haare raufen. So ist das in Österreich nicht der Fall, zumindest noch nicht. Wir sehen aber die Annäherung an Polen, wir sehen eine Annäherung an Ungarn. Hier ist die Regierung sich noch nicht ganz eins. Wir sehen einerseits Vizekanzler Strache, der Österreich gar zu einer Mitgliedschaft in Visegrad-Staaten führen will, was Orban selbst abgelehnt hat. Wir sehen andererseits Kurz, der zum einen diese Staaten auf europäischer Ebene in Schutz nimmt und zum anderen dies implizit tut, indem er Entwicklungen, wie wir sie in Polen sehen, Entwicklungen, wie wir sie in Ungarn sehen, nicht explizit verurteilt, anders als die Mehrheit der westeuropäischen Mitglieder der EU. Hier wird sich folgende Frage stellen. Will Kanzler Kurz Österreich innerhalb der Europäischen Union positionieren als ein Anwalt, als ein Mediator für die Visegrad-Staaten und für Osteuropa? Oder wird er Österreich als Akteur in diese Gruppe sogar hineinsetzen? Österreich hat in seiner Außenpolitik in den vergangenen 20, 30 Jahren eine Kontinuität gezeigt, als Anwalt in einer Anwaltsrolle für die südeuropäischen Staaten seit dem Zusammenfall der Jugoslawiens. Und Österreich ist immer als Pionier sozusagen aufgetreten für eine Annäherung, für die Ermöglichung von Mitgliedschaften von Slowenien über Kroatien und heute bis hin nach Serbien. Das hatte eine positive Auswirkung, wenn es sozusagen von den westeuropäischen Staaten so einen Anwalt gibt. Und hier sehe ich sogar die Möglichkeit, eine sehr positive Rolle, eine integrierende Rolle zu spielen, nämlich dort, wo man die Realität und die Sorgen der Bevölkerung in Osteuropa, die in der EU keine Rolle spielt, aufs Tapet bringt und auf die Agenda bringt. Allerdings muss man derzeit mit Blick auf das österreichische Außenministerium im vergangenen Jahr, in den vergangenen zwei Jahren, und Kanzler Kurz war vor seiner Machtübernahme Außenminister, sagen, dass es weniger die Sorgen und die Realitäten der Bevölkerung sind, die Österreich in der EU auf die Agenda bringt, sondern dass es die Sorgen und die Bedenken der semi-autoritären Regierungen in Polen und in Ungarn sind, die hier auf die Agenda gebracht werden. Es führt letztlich in einer Situation, in der Europa neu verhandelt wird, Stichwort Brexit, Stichwort Macron, zu der Frage nach Österreichs Rolle in diesem europäischen Konzert und nach der Frage, ob Österreich seine europäische Politik kontinuierlich weiterentwickeln wird oder nicht. Diese Frage ist heute noch nicht endgültig zu beantworten. Wenn wir die Indizien sammeln der vergangenen Jahre von Außenminister Kurz, so sehen wir, er tritt ein für ein weniger an Europa. Das ist die Klausel, die er dafür kontinuierlich verwendet, ist jene der Subsidiarität. Mhm. Tritt ein für ein mehr an Souveränität der Nationalstaaten. Gleichwohl ist die Frage nicht zu beantworten, was genau er darunter versteht und wie sich das ausspielen wird. Und das ist eine sowohl für die europäisch gesinnten Bürgerinnen und Bürger in Österreich als auch für die Bündnispartner Österreichs in Europa eine doch sanft beunruhigende Angelegenheit.
Wobei ich noch dazu sagen würde, dass in der EU ja immer alles so dermaßen ausgehandelt und verhandelt wird, dass quasi nie etwas so rauskommt, wie es von irgendwem reingeworfen wurde in die Verhandlung.
Exakt, das ist wie, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und am Anfang muss man seine Position möglichst klar machen. Und Österreich ist dabei, sich eine neue Position zu erarbeiten.
Ja, also ich will vielleicht noch dazu sagen, weil das jetzt hier alles sehr kritisch war. Als ich habe da so ein kleines Büchlein, ich werde diese Sachen ja auch in die Shownotes dann werfen, über Sebastian Kurz gelesen. Ja. Von Nina Horacek und Barbara Todt. Ja. Als ich das so gelesen habe, als Deutscher ist mir das emotional ja dann auch etwas weiter weg, habe ich mir gedacht, naja, der ist schon recht clever. Dann ist natürlich immer nur die Frage, so die Geister, die ich rief, wie kann ich sie kontrollieren? Und wenn er wirklich so gut ist, wie es teilweise scheint, ja, dann könnte ihm das ja tatsächlich gelingen. Und gut, dann hätte man nur noch ein politisches, vielleicht eine politische Differenz, wenn man sagt, okay, das ist ein Wirtschaftsliberaler, den mag ich nicht. Ich bin da mehr bei der SPÖ. Aber ich glaube, grundsätzlich politische Differenzen sind ja erstmal immer nicht verkehrt. Nur wenn es dann ins Extreme reingeht, da hört dann bei mir auch das Verständnis auf.
Absolut, das ist eine Dämonisierung der Person Sebastian Kurz, die wäre völlig unangebracht. Die Diskussion, die wir in Österreich sehen, auch die öffentliche, das ist sehr interessant, die geht um die Frage, gut, wir haben es mit einem Formenwandler zu tun, der ein Händchen für machtstrategische Fragen hat, der aber keinen ideologischen, keinen politischen, inhaltlichen großen Anspruch zu haben scheint. Ja? Der jetzt nicht sagt, das ist meine Vision einer Gesellschaft, einer Wirtschaft, dort will ich hin. Und die Diskussion, die sich daraus ergibt, ist es gut oder ist es schlecht? Ja? Ist es gut, jemanden zu haben, der weiß, wie Macht geht und dessen höchstes Ziel die Machterlangung, der Machtausbau ist, oder ist das negativ, zumal er in einer Partnerschaft ist mit einer Partei, die wie die FPÖ, die sehr klare ideologische Vorstellungen und Vorstellungen einer Gesellschaft hat. Ja? Und wer tanzt das sozusagen, also wer führt bei dem Paartanz, den eine Koalition bedeutet? Und diese Frage ist letztlich noch nicht beantwortet.
Also ich kann sie nach 12 Jahren Merkel auch nicht beantworten. Ja.
Das ist auch ein Volkstanz, der da aufgeführt wird.
Ja, okay, also Äpfel, ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Ich hätte nur noch eine letzte Frage, die ich immer so ein bisschen als Standardfrage so reinbringe, vielleicht auch so als Inspiration für mich oder für die Hörerinnen und Hörer. Welches wäre ein außenpolitisches Vorkommen, das zu wenig beachtet wird von den Medien?
Der Kosovo. Wir stehen kurz vom 10. Jahrestag der Unabhängigkeit dieses Zwergstaates in Südosteuropa, der bis heute keinen Fahrplan hat, weder für eine Visaliberalisierung noch für eine allfällige EU-Beitrittsperspektive, der nach wie vor keine offene Verhandlung, kein friktionsfreies Verhältnis zu seinem wichtigsten Nachbarn Serbien hat und in dem 10 Jahre nach der Unabhängigkeit werden jene an die Macht gelangt sind, die Mafia-ähnliche Strukturen aufgewiesen haben in den vergangenen Jahren. Und Europa thematisiert das nicht. Europa zeigt keine Perspektive. Gerade aus österreichischer Sicht, wo der Balkan oder Balkan sehr nahe scheint, würde ich sagen, man sollte sich mal auch nach dem 10. Jahrestag der Unabhängigkeitswerdung mit dem Kosovo auseinandersetzen.
Dem würde ich mich definitiv anschließen. Das ist auch so ein Thema, was bei mir schon auf der Liste steht.
Wunderbar.
Gut, Herr Apfel, vielen Dank. Das war wirklich sehr erhellend für mich und ich hoffe dann auch für die Hörerinnen und Hörer. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Wiederhören.
Auf Wiederhören.